Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Ja, liebes Publikum, wir sprechen heute über die großen ungelösten Rätsel der Lithium-Ionen-Batterien und wie man diese entschlüsseln kann. Und dazu haben wir zwei ganz tolle Gäste eingeladen, und zwar Dr. Martin Etter und Dr. Fabian Jeschul. Herzlich willkommen im Podcast an euch.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Martin, du bist verantwortlicher Wissenschaftler für Strahlführung am Petra-3-Synchrotron am Deutschen Elektronensynchrotron. Und Fabian, du bist Gruppenleiter am Institut für angewandte Materialien des KIT und Forschungsbereichssprecher bei Polis. Batteriezellen begleiten uns im Alltag eigentlich in ganz, ganz vielen Geräten. Wir kennen das, und natürlich werden sie in der Forschung und Entwicklung speziell für die Antriebsbatterien in den Elektroautos oder auch die stationären Speicher besonders optimiert. Warum ist es für die Forschung trotzdem noch so schwierig zu verstehen, was genau in einer Batterie beim Laden und Entladen eigentlich passiert?
Batterien sind deswegen so anspruchsvoll, weil sie ein geschlossenes System sind. Also Ich kann nicht eine einzelne Komponente anschauen. Ich muss sie immer irgendwie im Kontext von dieser ganzen Zelle betrachten. Und vor allem müssen diese Zellreaktionen unter Ausschluss von Wasser und Sauerstoff stattfinden. Und zusätzlich noch in einem organischen Lösungsmittel, was dann bei bestimmten Techniken auch Probleme bereitet. Das heißt, ich habe für diese Experimente besonders hohe Ansprüche. Nämlich beispielsweise, ich muss diese Probe die ganze Zeit, also von der Entnahme bis hin zur Präparation und zum Transport, immer unter Inertgas halten. Das kann Helium sein, Argon, teilweise auch Stickstoff unter bestimmten Bedingungen. Und entsprechend ist die Probenvorbereitung eben sehr fehleranfällig. Ich muss diese ganzen Schritte erstmal sicherstellen, bevor ich überhaupt an den Punkt komme, an dem ich messen kann. Um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, bei den Festelektrolyten hat man irgendwann festgestellt, naja, das Elektrodenmaterial selbst funktioniert eigentlich immer noch gleich. Warum sollte es auch anders funktionieren? Aber die Zersetzungsreaktionen, die auf der Oberfläche stattfinden, haben dazu geführt, dass die Lithium-Ionen nicht mehr zum Material finden. Daher ist dieser Kontext wichtig, in dem ich mein Material untersuche.
Ja, ich fasse mal zusammen. Also für Hörer, die hier schon länger dabei sind, die wissen das, in den Batterien passiert natürlich wahnsinnig viel. Die Materialien, die einzelnen reagieren miteinander, auch teilweise so, wie es natürlich die Forschenden eigentlich gar nicht wollen. Und um das zu verstehen und dann auch die Batterien weiterzuentwickeln, muss man natürlich diese ganzen Prozesse im Idealfall im Betrieb sozusagen beim Entladen und Laden beobachten können. Aber warum ist das so kompliziert? Kannst du das nochmal genau sagen, das wirklich diesen Prozess dann zu beobachten von außen?
Das sind sogenannte Operando- oder In-Situ-Methoden. Das heißt, ich schaue mir das Ganze im Betrieb an, ich stoppe diese Zelle vielleicht auf einem gewissen Alterungsgrad und mache dann eine Untersuchung. Und diese Versuchsaufbauten sind meistens komplexer als eine Standarduntersuchung, bei der ich vorher die Probe auseinanderbaue und einfach nur das Material entnehme, das ich untersuchen möchte. Vielleicht auch als Beispiel bei der Strukturaufklärung mit Röntgenbeugungsexperimenten, die ich an einem Aktivmaterial durchführen möchte. Da möchte ich beispielsweise Fragen zur Materialermüdung beantworten. Wenn ich dieses Röntgenbeugungsexperiment durchführe, halte ich die ganze Zelle in diesen Röntgenstrahl. Das heißt, jede Komponente in dieser Zelle gibt mir ein Signal am Ende, und ich habe dann die Aufgabe, auseinanderzudröseln, wo diese einzelnen Signale eigentlich herkommen. Das heißt, da fließt sehr, sehr viel Verständnis von diesen einzelnen Zellkomponenten mit ein, bis man mal an den Punkt kommt, um sich wirklich um die Signale zu kümmern, die jetzt von dem Material kommen, das ich untersuchen möchte.
Ja, um jetzt in die Batteriezellen dann auch während des Betriebs reinschauen zu können, da kommt jetzt die Synchrotronstrahlung des Elektronensynchrotrons ins Spiel. Martin, erklär doch mal vielleicht an einem Beispiel irgendwie, was wir so aus dem Alltag kennen. Was ist denn eigentlich Synchrotronstrahlung?
Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig mit einem Alltag aus dem, oder Beispiel aus dem Alltag zu erklären. Ein Physiker würde jetzt sagen, klar, das kenne ich, an einem schwarzen Loch, das aktiv ist, da entsteht auch Synchrotronstrahlung. Das hilft jetzt aber dem Normalverbraucher nicht unbedingt weiter, weil das ist schon schwierig, sich ein schwarzes Loch mit Synchrotronstrahlung vorzustellen. Im Alltag begegnet uns Synchrotronstrahlung eigentlich hier wirklich nur an den Synchrotronquellen. Das heißt, wir nutzen da eine spezielle Form der Bremsstrahlung. Bremsstrahlung ist etwas, das haben wir auch beim Arzt. Also wir gehen zum Beispiel zum Arzt und wollen uns da röntgen lassen und dann nutzen wir auch die Bremsstrahlung im Prinzip, um uns dann röntgen zu lassen und ein Röntgenbild zu erstellen. Und an einem Synchrotron sozusagen, da treiben wir das Ganze auf die Spitze. Man beschleunigt die Elektronen auf Lichtgeschwindigkeit und schickt sie auf eine Kreisbahn. Kreisbahn natürlich deswegen, weil A, möchte man die Strahlung haben, indem das Elektron sich auf diese Kreisbahn zwingt. Und zum anderen natürlich, weil man die Elektronen dann immer wieder verwenden kann, wenn die im Kreis flitzen. Die gehen dann nicht verloren, zumindest nicht so viele. Und da erzeugen wir dann also sehr, sehr starkes Röntgenlicht und das ist die Röntgenstrahlung im Prinzip.
Aber erklär noch mal, wofür steht denn jetzt diese Synchrotronstrahlung? Also wofür eignet sie sich besonders und was ist so das Besondere jetzt daran?
Die Synchrotronstrahlung ist im Prinzip Röntgenlicht. Wenn ich jetzt hier im Folgenden immer über Licht rede, dann meine ich das ganze elektromagnetische Spektrum im Normalfall, also nicht nur das sichtbare Licht von UV bis Infrarot, sondern ich meine tatsächlich alles von Radiowellen bis harten Gamma-Bereich. Das ist für mich Licht als Physiker sozusagen. Und wenn ich jetzt hier von Licht rede, dann rede ich ganz oft von dem Röntgenlicht. Das beginnt irgendwo so oberhalb vom UV-Bereich und geht dann bis in den harten Röntgenbereich sozusagen rein, also kurz vor der Gammastrahlung. Und das Tolle daran an dieser Synchrotronstrahlung ist, dass wir sehr, sehr starke Strahlung erzeugen können. Wir können sie sehr stark und sehr gebündelt erzeugen. Und das sorgt dafür, dass wir natürlich mit sehr, sehr viel Licht auf einer Materialprobe ankommen. Und je mehr Licht wir haben, um etwas zu untersuchen, desto schneller können wir Untersuchungen machen. Also Fabian hat ja davon gesprochen, wir wollen uns Prozesse anschauen, während sie laufen. Und das können wir natürlich nicht, wenn eine Messung irgendwie Tage oder Wochen dauern würde. Wir wollen natürlich im Idealfall innerhalb von Sekunden oder innerhalb von weniger als einer Sekunde in eine Batterie reinschauen und da dann schauen, was passiert da eigentlich. Und dafür brauchen wir dieses extrem starke Röntgenlicht und das erzeugen wir momentan mit diesen Synchrotrons.
Jetzt kommt Werbung.
In diesem Podcast reden wir ja häufig darüber, aus welchen Materialien die ganzen neuen Batterien für die E-Mobilität bestehen, wo die Akku-Packs eigentlich produziert werden, ob sie recycelt werden können und, naja, wie nachhaltig sie am Ende wirklich sind. Aber seien wir ehrlich, Daniel, wer selbst mal versucht hat, sich über seinen eigenen E-Auto-Akku zu informieren im Netz, der weiß, wie schwierig das sein kann, all die wichtigen Informationen auch zu bekommen.
Ja, und genau damit ist bald Schluss. Ab 2027, da schreibt die EU-Batterieverordnung ja für jede Batterie mit einer Kapazität über 2 Kilowattstunden einen sogenannten digitalen Produktpass vor.
Und da kommt Sferity ins Spiel. Mit ihrem digitalen Produktpass, da können Hersteller und Betreiber von Elektrofahrzeugen, Speichern und Großbatterien jede einzelne Batterie digital erfassen und ihr dann einen Batteriepass zuweisen. Und dieser Batteriepass, der enthält dann wirklich alles, was Unternehmen für Compliance, Nachhaltigkeit und Transparenz brauchen.
Patrick, ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was da alles so im Einzelnen drinsteht in diesem Sferity Batteriepass. Dieser digitale Produktpass, der zeigt nicht nur Materialien und Herkunft aller eingesetzten Rohstoffe, führt dann eine transparente und verantwortungsvolle Lieferkette an. Nein, es werden sogar auch alle EU-relevanten Dokumente und ESG-Daten über den gesamten Batterielebenszyklus automatisch erfasst. Und dazu liefert dann die Software auch noch Echtzeitinformationen zu Batteriegesundheit und Zellleistung, wodurch dann auch nochmal eine vorausschauende Wartung möglich ist.
Also nochmal zusammengefasst, Sferity's Produktpass erleichtert jetzt allen Unternehmen, die Batterien entweder verbauen oder selbst herstellen, ab sofort jede einzelne Batterie transparent und nachweisbar zu machen. Also schaut euch Sferity gerne mal an. Den digitalen Produktpass, den kann man mit der sogenannten Vera-Plattform erstellen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Egal ob Elektroauto, Nutzfahrzeug, Energiespeicher oder Großbatterie mit mehr als 2 Kilowattstunden, Sferity's digitaler Produktpass macht eure Batterien zukunftssicher, transparent und compliant.
Teilchenbeschleuniger, den Begriff haben wahrscheinlich die meisten schon mal gehört, selbst wenn sie nicht unbedingt wissen, wie das funktioniert. Aber Elektronensynchrotron vielleicht noch nicht so viele. Kannst du das nochmal kurz unterscheiden?
Also Teilchenbeschleuniger ist natürlich in erster Linie erstmal da, um kleine atomare Teilchen zu beschleunigen. Und die Idee war ursprünglich, dass man natürlich dann zwei Teilchenstrahlen kreuzt. Das heißt, Teilchen sollen miteinander kollidieren oder man schießt einen Teilchenstrahl auf ein sogenanntes Target, also auf ein festes Ziel. Und man schaut dann, was da für Zerfallsprodukte rauskommen oder ob man neue Teilchensorten produziert. Da ging es wirklich darum zu verstehen, wie ist unser Universum entstanden? Warum gibt es zum Beispiel überall Materie, aber keine Antimaterie? Und das sind so die Fragestellen, die wir versuchen mit Teilchenbeschleunigung in der absoluten Grundlagenforschung zu machen. Das machen zum Beispiel auch meine Kollegen hier auf dem DESY Campus. Auf der anderen Seite haben wir die Elektronenspeicherringe oder Synchrotrons. Da haben wir die Elektronen drin und speichern die. Aber warum speichern wir die? Also Elektronen einfach zu speichern macht keinen Sinn, könnte ich auch in der Batterie speichern. Nein, wir speichern die, weil wir die da halt auf diese Kreisbahn schicken und dann dieses Röntgenlicht erzeugen. Und mit diesem Röntgenlicht machen wir dann Materialforschung. Und wenn ich sage Materialforschung, dann untersuchen wir sowohl Gase als auch Flüssigkeiten, als auch feste Materialien. Wir untersuchen biologische Materialien. Die Proteinforschung während der Corona-Zeit hat unheimlich davon produziert, dass wir mit Röntgenlicht Proteine untersuchen konnten. Also dadurch konnten dann auch die Impfstoffe hergestellt werden. Das ist ein Anwendungsbereich. Dann natürlich ist Fabian zum Beispiel Kunde bei uns sozusagen, der seine Batterien untersuchen möchte. Aber wir bestrahlen zum Beispiel auch Kulturgüter. Also wir hatten zum Beispiel bei uns am DESY ein Bild von Van Gogh. Das wurde dann auch bestrahlt und man hat geschaut, welche Farbpigmente hat eigentlich Van Gogh verwendet und wie altern diese Farbpigmente. Also der Bereich der Röntgenstrahlung, was wir damit machen, ist unheimlich breit. Also ich würde sagen, die Teilchenphysiker machen einen unheimlich coolen Job, aber wir sind die Diverseren auf der Seite mit der Röntgenstrahlung.
In Berlin beispielsweise werden auch Spiegel für neue Raumteleskope untersucht. Ich weiß nicht, ob es am DESY ähnliche Untersuchungen gibt, aber jetzt gerade mit der Artemis-Mission rückt das ja wieder ein bisschen in den Vordergrund. Und da, wo ich sehr exakte Messungen brauche, da überall da kommen diese Experimente ins Spiel, würde ich sagen.
Okay, ja, spannend. Also das ist, ihr seid da wirklich sehr divers aufgestellt bei allem, was ihr da erforschen könnt. Jetzt gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Martin, du hast gerade schon ein paar Mal von einer Röhre gesprochen. Nimm uns da mal mit nach Hamburg. Wie sieht das denn genau aus, so ein Elektronensynchrotron? Wie sieht diese Röhre aus?
Also das DESY in Hamburg ist tatsächlich ein bisschen speziell, beziehungsweise das Petra 3 Synchrotron. Weil Petra war ursprünglich ein reiner Teilchenbeschleuniger. Also man hat ihn für Teilchenphysik-Experimente benutzt und hat ihn dann umgewidmet zu einem Synchrotron-Speicherring. Und tatsächlich, wenn man sonst irgendwie im Internet nach Synchrotron googeln würde, dann würde man vor allem Bilder, Luftaufnahmen von Gebäuden sehen, die liegen wie ein Donut in der Landschaft. Das ist im Prinzip ein donutförmiges Gebäude. In der Mitte ist meistens ein Loch. Bei den Kollegen in Japan ist zum Beispiel ein heiliger Berg in der Mitte auch noch von diesem Donut. Also es sind immer so silberfarbene Donuts, die irgendwo mitten in dieser Landschaft liegen. Und in diesem silberfarbenen Donut, da habe ich im Prinzip diesen nahezu runden Teilchenbeschleuniger drin oder Speicherring in dem Fall drin. Und tangential zu diesem Speicherring gehen einzelne Strahlen ab. Und das sind die sogenannten Strahlführungen. Und am Ende dieser Strahlführungen, da sind die Experimentierhütten, da machen wir unsere Experimente drin.
Okay, dann erklär mal bitte so ein bisschen, wie das funktioniert. Also wie werden jetzt diese Elektronen in dieser Röhre, in diesem Ring beschleunigt und was passiert dann genau mit ihnen? Und vor allem, wie kommen sie dann auch in diese Experimentierräume, die du gerade beschrieben hast?
Im Prinzip haben wir natürlich Vorbeschleunigerstrukturen, die sorgen erstmal dafür, dass die Elektronen eine gewisse Geschwindigkeit bekommen. Man muss sich vorstellen, in diesen Speicherringen versuchen wir die Elektronen eigentlich mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen. Das geht nicht, weil ein Objekt mit Masse kann man nie 100% auf Lichtgeschwindigkeit bringen. Das heißt, wir versuchen das nahezu. Also wir sind schon sehr, sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit dran, was wir da mit den Elektronen machen. Das heißt aber, die müssen aber erstmal eine Grundgeschwindigkeit haben, um überhaupt in diesen Synchrotronspeicher reinzukommen. Das heißt, wir haben Vorbeschleunigerstrukturen, Linearbeschleuniger, andere Kreisbeschleuniger. Und da ist es dann so, dass das dann irgendwann in dieses Synchrotron eingeschossen wird. Und in diesem Synchrotron müssen wir natürlich schauen, dass wir die Elektronen irgendwie speichern. Und wir müssen sie natürlich auf Kreisbahn halten. Auf Kreisbahn halten wir sie mit Magneten. Wir haben einfache Dipolmagnete, mit denen kann man zum Beispiel Elektronen ablenken und dann kann man sie im Prinzip in eine Biegung schicken. Und deswegen sind Synchrotrons auch nie perfekt rund, weil wir haben keinen perfekten Rundmagneten, sondern Synchrotrons sind Oktagons oder Dodekaons oder sonst irgendwas. Also das sind eigentlich immer Abschnitte, wo Elektronen dann quasi auf die Kreisbahn geschickt werden, dann werden sie wieder ein Stück lang, dann fliegen sie wieder ein Stück lang geradeaus. In diesen Bereichen entnehmen wir dann sozusagen die Röntgenstrahlung durch spezielle Magnetstrukturen oder aber wir beschleunigen sie auch wieder. Da gibt es sogenannte Cavities, da sind stehende Radiowellen drin und mit diesen Radiowellen kann man die Elektronen wieder beschleunigen. Was natürlich noch drin ist, das sind natürlich Fokussiermagnete, weil man kann sich vorstellen, das sind so Elektronenpakete. Das ist wie so ein Teilchen-Zoo von Elektronen, die sich jetzt als Paket irgendwie fortbewegen. Und da ist es tatsächlich so, dass natürlich Elektronen sich gegenseitig abstoßen. Das heißt, ab und zu fliegt auch mal ein Elektron raus oder vielleicht zerfliegt auch mal dieses ganze Paket da drin dann und das muss man dann entsprechend nachfüllen. Und deswegen haben wir auch Fokussiermagneten. Also diese Magneten, die fokussieren dann diese Teilchenpakete wieder etwas, so dass die Elektronen da zusammenbleiben. Im Endeffekt ist es aber natürlich so, dass immer irgendwo Elektronen rausfliegen. Das heißt, wir müssen kontinuierlich Elektronen nachschieben. Wenn wir das nicht machen würden, dann würde das Synchrotron im sogenannten Decay-Mode laufen. Also es gibt auch Synchrotrons, da werden einmal Elektronen eingeschossen, dann bleiben die da ein bisschen drin und dann sieht man, dass man immer und immer weniger Saft sozusagen in der Maschine hat. Also es wird immer weniger Röntgenlicht auch produziert. Das Ganze zerfällt etwas wie eine ganz normale Zerfallskurve. Und das versucht man natürlich zu vermeiden. Bei Petra 3 ist es zum Beispiel so, wir haben einen sogenannten Top-Up-Mode. Da versuchen unsere Experten immer dafür zu sorgen, dass wir zwischen 100 mA oder 120 mA, je nachdem in welchem Modus sind, wir an Elektronen in diesem Speicherring haben. Genau, damit haben wir sie erstmal in dem Elektronenspeicherring drin. Aber wie kriegen wir jetzt die Röntgenstrahlung raus? Weil momentan flitzen die da rum und erzeugen vielleicht, wenn wir sie auf eine Kreisbahn schicken, unkontrolliert Röntgenstrahlung. Und wir wollen da kontrolliert und möglichst gerichtete, starke Röntgenstrahlung rauskriegen. Und dafür bedienen wir uns ein kleines Tricks. Wir bringen die Elektronen nämlich im wahrsten Sinne des Wortes zum Kotzen. Das heißt, die Elektronen fliegen durch eine kleine oder durch eine 2 Meter lange Magnetstruktur. Manchmal ist die auch länger, manchmal 5 Meter. Und da sind immer kleine Nordpole und Südpolmagneten gedreht. Das heißt also, ich habe Nordpol, Südpol, dann dreht sich das rum, Südpol, Nordpol und so weiter. Und dann fliegen die durch diese Magnetstruktur durch und immer dann, wenn sie solche magnetischen Felder sehen, die sich abwechseln, dann machen die so eine Zitterbewegung. Und bei dieser Zitterbewegung geben sie jedes Mal Röntgenstrahlung ab. Und die ist dann, wenn man das über eine gewisse Strecke macht, sehr stark und nach vorne gerichtet. Also man kriegt einen Röntgenstrahl, der sehr stark nach vorne gerichtet ist. Ist jetzt nicht unbedingt ein Laser, aber schon ähnlich stark wie ein Laser, der nach vorne geht im Prinzip. Und diesen Röntgenstrahl, den nutzen wir dann nachher für unsere Experimente.
Ja, super spannend, das mal zu hören. Ganz toll erklärt. Fabian, springen wir jetzt mal wieder zurück zur Lithium-Ionen-Batterie. Ich hatte ja vorhin angekündigt, dass wir uns auch hier mit den großen, ungelösten Geheimnissen von Lithium-Ionen-Batterien so ein bisschen beschäftigen wollen. Was sind denn die großen Geheimnisse noch der Lithium-Ionen-Batterie aus deiner Sicht?
Also bei den kommerziellen Lithium-Ionen-Batterien geht es immer noch sehr stark um die Wechselwirkung zwischen Elektrolyt, Grenzfläche, Aktivmaterial. Jedes neue Material, das ich entwickle, wird irgendwie wieder neu in diesem Kontext untersucht. Beispielsweise die Sauerstoffentwicklung bei Nickel-Mangan-Kobaltoxiden. Wann findet die statt? Unter welchen Bedingungen und welchen Nickel-Mangan-Kobalt-Verhältnissen? Wenn wir von den ungelösten Geheimnissen beziehungsweise von den Herausforderungen sprechen, heutzutage in der Batterieforschung, ich glaube, dann können wir das so auf 3 Punkte runterbrechen. Das eine ist, dass wir belastbare Langzeitdaten brauchen. Das war unterschiedlich in der Vergangenheit, weil man ist mit seinen Materialien an Synchrotron gefahren, man hat 2, 3 Alterungszustände ausgesucht, sich das angeschaut. Irgendwann ging es dann zu diesen Operandomessungen, wo man mal so 1, 2 Zyklen gefahren hat, um zu schauen, was passiert denn im Betrieb. Wir haben viel höhere Ansprüche an die Reproduzierbarkeit und die Materialänderungen in kommerziellen Zellen. Wenn wir über Lithium-Ionen-Batterien sprechen, haben wir nicht nur die Lithium-Ionen-Technologie, sondern wir sprechen zusätzlich über Festkörperzellen als die nächste Generation. Wir haben hier im Podcast auch schon über die Lithium-Schwefel-Batterie gesprochen. Lithium-Luft ist für manche immer noch ein Thema. Und dann haben wir natürlich auch die ganzen Post-Lithium-Technologien, wo sich wieder ganz neue Fragestellungen ergeben. Also das Thema hört nie wirklich auf. Nur wir sehen bei den kommerziellen Zellen, dass wir hier in eine andere Größenordnung und in einen anderen Grad an Reproduzierbarkeit einsteigen müssen. Und das war bisher eine Herausforderung mit Synchrotronmessungen, wo man sehr gezielt einzelne Samples anschauen möchte.
Martin, du hast uns gerade schon ganz toll so einen Eindruck gegeben, wie komplex so eine Anlage eigentlich ist. Aber kannst du das nochmal vielleicht ein bisschen zusammenfassen, welche Ingenieurs- oder auch Technologieleistung denn hinter so einer riesigen, unglaublich komplexen Forschungsanlage stecken? Also gerade was auch den Bau vielleicht und dann aber auch den Betrieb so betrifft.
Ja, das ist im Prinzip die gesamte Menschheit auf einem Campus eigentlich abgebildet oder die gesamte Ingenieursheit auf einem Campus abgebildet, weil wir brauchen wirklich alles. Wir brauchen vom Architekten, Maurer, jemand, der die Gebäude hochzieht und baut und plant. Das brauchen wir zum einen. Dann geht das hin zu Experten für Vakuum, weil die Elektronen, die flitzen natürlich in Vakuumröhren durch die Gegend und auch bis zu den Beamlines ist alles in Vakuum. Da braucht man dafür Experten. Wir brauchen Experten, die sich natürlich mit Starkstrom auskennen, weil unsere Anlage natürlich viel Strom brauchen. Wir brauchen Experten für magnetische Felder. Wir brauchen Leute, die das auch berechnen können, also Theoretiker, die das berechnen können. An den Beamlines dann hingegen, da haben wir zum Teil Ingenieure, die sind wahre Allrounder. Also ich habe zum Beispiel einen Ingenieur, der kennt sich mit Robotern aus, mit Lasern, mit Vakuum, mit tiefkalten Gasen. Der ist aber auch in der Lage, eine Glühbirne zu wechseln. Also wenn einer Lust hat, wirklich viel mit den Händen zu machen, mit dem Kopf und wirklich Bock auf alles hat, der sollte Beamline-Ingenieur werden. Da kann man dann wirklich an allem arbeiten. Also das ist wirklich unheimlich. Wir brauchen Expertise aus allen Bereichen. Der einzige Bereich, der ziemlich ähnlich komplex ist, ist wirklich die Raumfahrt dann irgendwo, weil da so viele Technologien zusammenkommen, das findet man nur an wenigen Orten auf der Welt tatsächlich. Und DESY ist da natürlich immer am Ringen, wir sind im öffentlichen Dienst, das heißt, wir ringen natürlich auch immer ein bisschen mit der Industrie, da die besten Kräfte zu bekommen. Und hiermit der Aufruf an alle Bastler, wenn ihr Lust habt, mehr zu basteln und nicht in so einem Industriegehege zu arbeiten, dann kommt zum DESY.
Diese Anlagen sind Marke Eigenbau. Also jedes Teil daran wurde von irgendjemandem da eingesetzt, teilweise extra hergestellt für diese Anlage, die für einen bestimmten Anwendungszweck konzipiert wurde. Also wenn man sich das anschaut, ist das ein riesiges offenes System, das auch immer weiterentwickelt wird und das eigentlich nie so richtig fertig ist.
Ja, das ist richtig. Also wir können nicht einfach auf Amazon gehen und uns die Teile bestellen oder zu Obi fahren. Wobei wir tatsächlich auch mal zu Obi fahren und Sachen kaufen oder nicht. Oder zu anderen Baumärkten natürlich.
Ja, weil die Schraubstücke immer verschwinden.
Es ist tatsächlich so. Ja, der Werkzeugschwund, über den reden wir nicht am Synchrotron. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir Teile kaufen von der Stange, die wir nicht selber designt haben und produziert haben, dann sind das oft Spin-offs von anderen Synchrotrons. Das heißt, das sind Firmen, die sind an anderen Synchrotrons entstanden und die verkaufen dann jetzt Teile und da kaufen wir dann ein. Oder umgekehrt, die Leute kaufen bei uns ein. Also das ist sehr witzig. Das ist so ein sehr schöner Austausch zwischen diesen Synchrotrons. Vor allem in Europa funktioniert das recht gut. Aber zwischen den Synchrotrons gibt es auch eine unheimliche weltweite Vernetzung. Das ist absolute Spitzentechnologie und es ist auch ganz wichtig, dass alle Synchrotrons da weltweit Hand in Hand an neuen Technologien zusammenarbeiten.
Wie viele Leute arbeiten da so konkret, um das Ganze am Laufen zu halten? Gib uns da vielleicht mal ein paar Zahlen oder auch wie groß dieses Gebiet da eigentlich ist.
Der DESY Campus hat so einen Durchmesser von 1 Kilometer. Das hört sich jetzt nicht so unbedingt viel an, weil ich meine, wenn man das BASF-Gelände in Mannheim anschaut, die haben auch ein bisschen eine Größe. Aber es ist tatsächlich so, dass auf diesem 1 Kilometer arbeiten ungefähr 3000 DESYaner. Das heißt also, das sind Leute, die direkt bei DESY angestellt sind und entweder Wissenschaftler sind, im experimentellen oder theoretischen Bereich, die in der Verwaltung arbeiten, aber natürlich auch Techniker, Ingenieure und so weiter. Also alles, was dazugehört, bis zum Hausmeister irgendwo natürlich. Der Campus selber ist aber mittlerweile ein Konglomerat aus ganz, ganz vielen Einrichtungen. Ich glaube, wir haben mittlerweile über 15 verschiedene Partner auf dem Campus. Die Uni Hamburg ist einer der größten Partner mit auf diesem Campus. Das heißt, auf diesem Campus haben wir auch Studenten dann, die natürlich ihre Kurse da besuchen oder Experimente machen. Und an so einem durchschnittlichen Tag, würde ich jetzt mal schätzen, sind da locker 5.000 bis 6.000 oder sogar noch mehr Menschen auf diesem Campus unterwegs, inklusive der Senioren und Schulklassen, die uns besuchen und 5-mal am Tag an meinem Büro vorbeilaufen und Hallo sagen. Also da ist wirklich viel, viel los. Und um Petra 3 jetzt zu betreiben, da braucht man tatsächlich auch ein paar hundert Leute. Man hat auf der Seite der Strahlführungen, der Beamlines natürlich schon mal 200-300 Wissenschaftler, die Experimente betreiben, die da Experimente vorbereiten, Ingenieure, die das machen. Und natürlich auf der anderen Seite, also die Leute, die tatsächlich den Elektronenspeicherring bedienen, die den instand halten und so weiter, das sind noch mal ein paar hundert. Also insgesamt sind es sicherlich einige hundert Personen, die man braucht, um ein Synchrotron in der Größe wie Petra 3 zu betreiben.
Nun reisen da Forschende aus der ganzen Welt zu euch nach Hamburg. Warum kommen die alle zu euch nach Hamburg? Was ist das Besondere?
Also DESY hat natürlich einen sehr guten Ruf, weil wir seit über 60 Jahren Teilchenphysik zum einen machen und auch sehr früh natürlich in das Synchrotron-Geschäft eingestiegen sind. Das heißt, wir haben da einfach sehr viel Expertise. Und DESY versucht natürlich immer an der Weltspitze mitzumischen. Das heißt also, was wir bauen und was wir machen, soll immer mit an der Weltspitze sein oder sogar die Weltspitze sein. Petra 3 war zum Beispiel lange Zeit das brillanteste Synchrotron der Welt. Und Brillanz bedeutet im Normalfall, dass ich ganz viele Photonen, also Lichtteilchen, in einem kleinen Winkelbereich in großer Menge zur Verfügung stellen kann. Und da war Petra 3 einfach Spitzenklasse. Und ich hatte ja vorher schon gesagt, je mehr Licht, desto schneller können wir die Experimente untersuchen, desto mehr wissen wir eigentlich, was irgendwo passiert, wenn wir ein laufendes Experiment wie eine Batterie haben.
Ja, Fabian, du hast vorhin schon gesagt, so ein Versuch, so ein Experiment mit Batterien und Synchrotronstrahlung, das dauert teilweise mehrere Tage. Wie ist das denn? Ich habe jetzt vorhin, Martin, bei dir so rausgehört, dass das im Prinzip so eine Art Dauerbetrieb ist, also Tag und Nacht. Und dann meldet man sich sozusagen an, Fabian, und kommt dann vielleicht irgendwie um 2 Uhr morgens dran. Und dann ist man wirklich auch da mehrere Tage oder wie als Forschender beschäftigt und bei seinem Experiment? Oder nimm uns da mal mit, wie läuft sowas ab?
Wenn wir jetzt über die Messzeit sprechen, dann ist natürlich der Termin Monate vorher angesetzt. Das ist auch notwendig, weil wir die Proben entsprechend vorbereiten müssen in den Wochen davor. Also eine Synchrotronmessung beginnt nicht erst an dem Tag, an dem man am Synchrotron ankommt, sondern schon die Wochen davor in der Probenvorbereitung. Und genau genommen die Monate davor, um überhaupt zu wissen, wie ich diese Proben ordentlich vorbereite, damit dann wirklich alles parat ist für diese paar Tage bis zu einer Woche, die man dann dort messen darf. Und es gibt bei den moderneren Anlagen, würde ich sagen, mittlerweile Systeme, die auch mal ein paar Stunden ohne Mensch auskommen vorm Computer. In unserem Fall ist es tatsächlich noch so, dass im Prinzip bei der Oberflächenanalytik, die wir betreiben, ständig jemand vor Ort sein muss. Es kann sein, dass der Strahl mal kurzzeitig ausfällt und das Experiment wieder neu aufgesetzt werden muss. Wir müssen jeden einzelnen Spot auf der Probe neu anfahren, händisch. Bei manchen Anlagen geht es mittlerweile automatisch, wenn man die Punkte vordefiniert. Das heißt, sehr viel Energy Drinks, wenig Schlaf und sehr viel Stress im Vorfeld, bis die Proben alle gepackt und transportiert sind.
Jede einzelne Strahlzeit hat Monate Vorbereitung. Wir planen mit den Nutzern wie Fabian oder auch Industriekunden dann, wie soll die Messung nachher ablaufen, dass das möglichst optimal läuft. Und wir sind eigentlich immer dabei, irgendwas zu automatisieren, weil Fabian hat recht, eigentlich ist man da nachts um 3 Uhr am Computer und will noch hochkomplizierte Entscheidungen treffen. Das ist einfacher, wenn man die Planung tagsüber gut gemacht hat und nachts das automatisiert abläuft. Das heißt also, wir sind immer bemüht, immer mehr zu automatisieren. Auch bei der Datenanalyse soll immer mehr automatisiert werden. Stichwort künstliche Intelligenz. So weit sind wir tatsächlich noch nicht, auch wenn manche Leute das sich wünschen würden. Aber wir arbeiten dran. Aber es ist tatsächlich ein 24-Stunden-7-Business auf beiden Seiten. Sowohl auf den Wissenschaftlern-Seite bei DESY oder bei den Synchrotrons, als auch die Gäste, die zu uns kommen.
Also ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, was so eine Woche Messzeit dann am Ende auch kostet. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir hier Zahlen nennen wollen, aber ich denke, das geht in die 10.000 bis 20.000 Euro Region. Und da möchte man jede Stunde, die man dieses Gerät benutzen darf, auch möglichst effizient nutzen. Und deswegen ist es ein extrem durchgetakteter Prozess, den man nicht einfach vor Ort entscheidet. Und häufig ist es dann doch so, dass unvorhergesehene Sachen passieren und man vor Ort spontan entscheiden muss, wie man fortfährt. Klar, aber idealerweise hat man sich vorher schon entschieden, was man in diesen Situationen macht.
Jetzt nehmen wir mal an, Fabian, du hast da ein neues Speichermaterial, ein neues Aktivmaterial und willst jetzt irgendwie gucken, wie sich die Grenzfläche dann mit Elektrolyt so verhält. Gib uns da nochmal einen Einblick, wie läuft denn jetzt genau so eine Messung ab? Was sieht man da auf dem Bildschirm dann irgendwie? Wie kommt das Ganze dann raus?
Der Bildschirm sieht aus, als hätten die 90er angerufen und wollen ihr Interface zurück. Ich witzel immer ein bisschen, dass wir die Woche lang auf Spektren starren, die sich dann so langsam aufbauen. Es ist ja bei der Photoelektronenspektroskopie ein statistischer Prozess. Das heißt, je länger ich messe, desto klarer wird das Spektrum. Und es ist sehr viel Warten zwischen den einzelnen Proben. Wir führen immer noch sehr viele Experimente ex situ durch. Das heißt, wir entnehmen diese Probe, nachdem sie eine Zeit lang zykliert hat, und dann transportieren wir die von der Glovebox an dieses Spektrometer. Das, wie gesagt, muss alles unter Inertgas vonstatten gehen. Und dann wird diese Probe in die Analysekammer eingeführt. Und dort haben wir jetzt konkret bei der Photoelektronenspektroskopie ein Ultrahochvakuum. Also wir reden über 10 hoch minus 9 Millibar. Das wir sind irgendwo bei einem Milliardstel eines Millibars. Das ist notwendig, damit diese Photoelektronen, die man dort misst, die elementspezifisch sind, dass die auch am Detektor ankommen, der mir das Spektrum ausgibt. Und dieser Detektor scannt im Prinzip einen Energiebereich und schaut, wie viel Elektronen kommen denn da bei einer bestimmten Energie an. Und dann entsteht dieses statistische Spektrum, das im Prinzip Elektronen zählt. Wir führen dann quasi für die einzelnen Elemente diese Scans durch, um zu schauen, in welchen Oxidationszuständen befinden sich denn die einzelnen Elemente. Wenn wir bei unseren Inhouse-Geräten irgendwie 10.000, 20.000 Counts pro Sekunde haben, haben wir am Synchrotron das 1.000- oder 10.000-fache. Und da es ein statistischer Prozess ist, ist das schon ein signifikanter Unterschied. Das andere ist, dass wir Anregungsenergien benutzen können, sehr flexibel, während wir bei Laborgeräten eine Anregungsenergie haben. Das heißt, wir können sehr flexibel die Energie wechseln und dann auch Elemente ansteuern oder Spektrallinien, die wir so nicht erreichen würden, bei einer Standardmessung im Labor. Das ist ein Riesenvorteil und generiert meistens so viele Daten, dass wir auch das nächste halbe Jahr nicht mehr großartig messen müssen.
Ja, Martin, zu euch kommen auch Batterieforscher, hast du vorhin schon mal kurz erwähnt. Mit welchen Erkenntniszielen kommen die denn zu euch? Kannst du das vielleicht mal kurz zusammenfassen?
Oh, das ist tatsächlich sehr divers. Also gerade an meiner Strahlstation machen wir Pulverdiffraktion. Das heißt also, die Röntgenstrahlung trifft auf die atomare Struktur, die wir in einem Material haben, in dem Fall in der Batterie, und wird da gestreut. Und bei dieser Streuung entstehen Interferenzmuster. Diese Interferenzmuster messen wir. Und aus denen können wir dann nachher ableiten, wie die Atome in der Batterie drin sitzen. Und man kann sich schon vorstellen, dass man mit so einer Methode wirklich alles machen kann. Das heißt, zu uns kommen Batterieforscher, die haben ein neues Material gerade frisch synthetisiert. Also irgendeine neue Lithium- oder Natriumverbindung. Und da haben die vielleicht ein bisschen Eisen rein dotiert und jetzt wollen die wissen, wie sieht denn die Kristallstruktur aus? Dann kommen die da mit einem Pülverchen zu uns und das wird erstmal untersucht. Das ist der eine Punkt. Im Labor wird viel mit diesen Knopfzellen gemacht. Das wäre der nächste Schritt. Das heißt, man baut so eine kleine Testbatterie in Form einer Knopfzelle zusammen und dann fängt man an, da ein bisschen Elektrochemie dran zu machen. Das heißt also, man zykliert die einfach mal ein bisschen, lädt die und entlädt die und währenddessen schaut man, was passiert eigentlich mit der atomaren Struktur da? Was passiert denn mit den verschiedenen Kristallstrukturen da eigentlich drin? Und das wird bei uns auch gemacht. Und der letzte Punkt ist dann die kommerziellen Batterien. Das heißt, große Batterien, was passiert denn in denen? Und in denen ist es tatsächlich dann so, dass wir da diese Diffraktionsmethode kombinieren mit der sogenannten Tomographie. Das heißt also Tomographie, das kennt man vielleicht schon ein bisschen aus den Medien. Man kann irgendwas durchleuchten, schaut rein in ein Objekt, sieht da verschiedene Kontraste. Und das kann man kombinieren. Das heißt also für jeden Messpunkt bekommt man ein Diffraktogramm, also eine Information über die atomare Struktur. Und wenn man das dreidimensional wieder zusammensetzt, dann versteht man dreidimensional, was in einer Batterie passiert. Und auch das machen wir. Aber da haben wir gerade das Problem, dass wir dafür für große Batterien noch sehr, sehr lange messen müssen. Weil das sind Tausende oder manchmal Millionen von Messpunkte, die wir da nehmen müssen. Und selbst wenn eine Messung nur eine Sekunde dauert, dann dauert es halt doch mal einen Tag oder zwei, bis man eine einzelne Batterie gemessen hat. Und dann hat man sie nur in einem Ladezustand gemessen. Das heißt, man hat dann noch nicht geschaut, wie ist es denn bei einem Ladelevel von 20% oder 40%. Oder was passiert, wenn wir die Batterie 8000 Mal zykliert haben oder sowas. Ja, also so ein Handy-Akku, der muss heutzutage ja irgendwie locker zwischen 2000 und 3000 Zyklen halten, bevor jemand sein Handy dann auch wirklich an den Nagel hängt sozusagen. Und das wird bei uns dann tatsächlich auch gemacht. Also im Prinzip von der Materialsynthese bis hin zur fertigen Batterie, das wird bei uns untersucht. Und das ist natürlich für akademische Nutzer wie Fabian interessant, aber natürlich auch für Industriekunden. Ich darf jetzt die Industriekunden hier nicht nennen, aber es ist tatsächlich so, dass da natürlich das Interesse besteht, auch von denen zu verstehen, wie ihre eigenen Batterien funktionieren.
Der Trend geht hin zu längeren Experimenten. Das heißt, ich gehe mit einer kommerziellen Zelle her und ich möchte die alle 100 Zyklen oder so analysieren. Jetzt ist es meistens so, dass diese Synchrotron-Experimente ja ein halbes Jahr im Vorfeld geplant werden. Diese Planungsdauer passt nicht ganz mit der Art und Weise, wie man diese Zellen praktisch zykliert. Das heißt, ein Trend mittlerweile ist, sich zu überlegen, wie kann man diese Batterien vor Ort zyklieren und regelmäßig dieser Untersuchung wieder zuführen. Und das ist ein Langzeit-Commitment. Es benötigt neue Infrastruktur und das vor allem halt auch Platz. Und viele Sicherheitsaspekte, die man dabei achten muss, wenn man auf einmal mit so einer Amperestunden oder noch größeren Zelle da ankommt, anstatt mit einer Knopfzelle.
Martin, mir ist noch nicht so ganz klar geworden jetzt vorhin, was du erklärt hast, warum wir jetzt eigentlich diese großen Dimensionen haben. Warum braucht man so viel Platz, so eine lange Strecke, um diese Elektronen zu beschleunigen?
Das liegt einfach daran, dass wir irgendwo in so einem mittleren Zeitraum für Teilchenbeschleuniger irgendwo sind, würde ich sagen. Also momentan sind wir dabei, Teilchenbeschleuniger kleiner zu machen. Wir reden tatsächlich davon, dass ein Teilchenbeschleuniger vielleicht nachher auch mal wirklich in einen Raum reingeht und die gleiche Leistung hat wie Petra 3 dann oder vielleicht sogar nur auf einem Tisch funktioniert. Wir arbeiten momentan an diesen Technologien. Aber momentan ist es halt einfach so, diese Elektronen auf Lichtgeschwindigkeit zu bringen, sie abzulenken, sie auf der Kreisbahn zu halten. Das erfordert einfach große Strukturen. Das heißt halt so ein Magnet, das ist nicht so ein kleiner Küchenmagnet, sondern das ist halt ein Magnet, der durchaus ein paar Tesla erzeugen kann. Und so ein Elektromagnet hat dann halt auch eine gewisse Größe. Und auch dieses Elektron, um das auf diese Zitterbewegung zu bringen, was ich vorher erzählt hatte, um die Röntgenstrahlung erzeugen, auch diese Magnetstrukturen sind irgendwie zwischen einem Meter und 5 Meter, manchmal sogar 10 Meter lang. Das heißt, wir brauchen einfach diesen Platz. Wir müssen die Elektronen irgendwie halt dann auch wieder auf die Kreisbahn bringen. Und natürlich müssen auch diese tangential abgehenden Strahlführungen, die brauchen natürlich auch ein bisschen Platz. Also man kann das zwar möglichst dicht packen, aber jede Beamline hat halt nur mal irgendwie eine Breite auch von irgendwie ein paar Metern. Und dann muss man schauen, wie viel kriegt man denn tangential an diesen Ring auch ran. Und das ist der Grund, warum Synchrotrons meistens einen Durchmesser oder einen Umfang von ein paar hundert Metern haben oder im Fall von Petra 3 sogar von 2,3 Kilometern.
Jemand meinte mal zu mir, je kleiner die Dinge, die man sich anschauen möchte, desto größer ist das Gerät dazu.
Das ist vollkommen richtig. Also meine Kollegen aus der Teilchenphysik, die singen da ein Lied. Ich meine, der LHC in der Schweiz ist ja schon riesig und wir reden darüber, dass der Future Circular Collider ein Vielfaches davon sein soll. Also je genauer wir was anschauen müssen, desto größere Geräte müssen wir zurzeit bauen. Auf der anderen Seite hatte ich ja schon gesagt, DESY versucht natürlich auch da hier führend zu sein. Wir machen hier ganz spezielle Forschung natürlich auch, um diese Geräte zu verkleinern und die gleichen Effekte zu erzielen.
Jetzt hat man verschiedene Experimentierräume so drumherum, um diesen Ring, um diese Röhre. Wie ist das denn jetzt? Können wahrscheinlich verschiedene Forschungsteams da gleichzeitig dann arbeiten und tatsächlich diesen Strahl abbekommen für ihr Experiment, oder? Wie funktioniert das denn dann?
Ja, im Prinzip ist es tatsächlich so. Also wir haben diese tangential abgehenden Strahlführungen und die Elektronen flitzen ja einfach in dem Speicherring im Kreis. Das heißt, jedes Mal, wenn sie so eine Magnetstruktur passieren, ein sogenannter Undulator, dann erzeugen sie die Röntgenstrahlung. Und bei Petra 3 haben wir, glaube ich, so zwischen 20 und 30 Undulatoren drin. Und das heißt, ich kann 20 bis 30 Mal zeitgleich Röntgenstrahlung erzeugen. Das heißt, ich habe halt 20 bis 30 parallel laufende Experimente. Es gibt andere Synchrotrons weltweit, da habe ich sogar 70 bis 100 Strahlführungen. Das ist alles noch ein bisschen dichter gepackt als bei Petra 3 dran. Das heißt, da findet auch tatsächlich dann dieser Betrieb statt. Und wenn man sich vorstellt, dass an jeder Strahlstation irgendwie 5 Personen schon mal per se arbeiten, dann noch 5 oder 6, 7 Messgäste da sind, dann wird es doch relativ voll irgendwann am Synchrotron auch.
Ja, Fabian, letzte Frage. Vielleicht kannst du mal so zusammenfassen, was wir jetzt alles gehört haben. Glaubst du denn, dass diese Synchrotron-Experimente in Zukunft eine Schlüsselrolle spielen werden dabei, wie ja Batteriezellen optimiert werden und um da wirklich noch weiteres rauszuholen? Und ist es vielleicht aus deiner Sicht auch so, dass mancher Batterieforscher dieses Potenzial auch noch ein bisschen unterschätzt derzeit?
Ich würde sagen, Synchrotrons haben in den letzten 30, 40 Jahren schon eine Rolle gespielt bei der Batterieforschung. Also eine sehr entscheidende Rolle, würde ich sagen. Wenn man 30 Jahre zurückblickt, was ein Laborgerät konnte und was das Synchrotron damals schon liefern konnte, dann war für das mechanistische Verständnis von Alterungsprozessen oder von den elektrochemischen Prozessen in der Zelle das Synchrotron immer schon eine wichtige Komponente in den Forschungstätigkeiten von Batterieforschern, auch für eigentlich jede Energietechnologie und darüber hinaus, wie wir gehört haben. Aber es ist meines Erachtens komplementär. Also man kommt nie ohne Labormessungen aus. Schon allein die Vorbereitung. Ich kann eigentlich selten ans Synchrotron gehen und sagen, so, hier ist meine Probe. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird, sondern es braucht viel Vorbereitung. Das heißt, ich komme meistens schon mit einer gewissen Erwartungshaltung an Synchrotron, idealerweise zumindest, um dann gezielt Versuche durchzuführen. Und insofern wird das Synchrotron definitiv auch weiterhin eine sehr wichtige Rolle spielen. Bei allem, was mit den Prozessen im Innern der Zelle zu tun hat. Ich denke, insgesamt ermöglicht das Synchrotron von einem Trial-and-Error-Ansatz auch so ein bisschen zu einem Design-Ansatz zu gehen. Ich habe die Möglichkeiten, Dinge zu beobachten und anschließend zurückzugehen und dieses Material zu verbessern. Und ich glaube, hier bietet das Synchrotron einfach eine unglaubliche Palette an Möglichkeiten, die man so im Labor nicht hat. Ich denke, in Zukunft wird sicherlich Sicherheit ein größeres Thema sein und, wie wir besprochen haben, kommerzielle Zellen. Das heißt, das Synchrotron ist auch ständig im Wandel. Viele der Sachen, die wir vor 20 Jahren am Synchrotron durchführen mussten, sind mittlerweile in einer Laboranwendung gelandet. Aber das Synchrotron hatte immer eine Vorreiterrolle bei den ganzen Dingen. Weil man sich die Sachen dort erstmal von Hand zusammenbaut und schaut, wie muss eigentlich dieser Aufbau sein. Und dann habe ich diese hohe Brillanz, diese super Auflösung, um Versuche durchzuführen, die so mit normalen Laborgeräten erstmal nicht nötig sind. Und dann, wie wir gehört haben, gibt es eben diese Bestrebung, das wieder dann zurückzuführen in Laboranwendungen, um wieder Platz zu machen für neue Ideen, neue Versuche, Versuchsdurchführung. Und für mich persönlich, ich gehe sehr gerne an Synchrotron, weil es einen sehr guten Lerneffekt für die Doktoranden hat. Unsere Spektrometer hier im Labor sehen immer aus wie Kaffeemaschinen. Da ist eine Hülle drum und ein Computer davor. Und ich bin nur noch ein Anwender. Wir sind am Synchrotron auch nur ein Anwender. Aber man muss sich viel mehr Gedanken machen über was geht hier eigentlich vor, was sind die Schritte, die ich jetzt abarbeiten muss, damit ich das Experiment starten kann. Und man sieht die einzelnen Komponenten an diesen Geräten. Und ich finde, das hat einen unglaublichen Lerneffekt für die Leute, die wir ja als Experten für die Batterieforschung ausbilden wollen.
Ja, ein schönes Schlusswort. Martin, Fabian, herzlichen Dank für eure Einschätzungen und Einblicke. Liebes Publikum, wir sehen oder hören uns wieder am nächsten Sonntag auf allen Podcast-Plattformen oder auf YouTube. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfehle uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.